Apfelabenteuer, der Podcast. Wenn man schon einen an der Waffel hat, dann mit Sahne und Kirschen.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die dritte Folge von meinem Podcast Waffelabenteuer. Es gab eine wirklich lange, lange Pause, die ist gesundheitlich bedingt gewesen. Und jetzt kann ich mich endlich wieder dazu aufraffen, neue Folgen für euch aufzunehmen. Ich habe ein bisschen für mich sortiert, wohin die Reise geht und was die nächsten Themen für euch sein werden. Und ich hoffe einfach, dass ich euch eine große Vielfalt bieten kann. Ich möchte euch mitnehmen, unter anderem in mein Leben, weil ich ganz viele Waffelabenteuer erlebt habe und immer noch erleben werde, ganz, ganz gewiss. Und ich möchte euch wieder mitnehmen und motivieren, euch Mut machen, euch zum Durchhalten animieren. Und ich möchte vielleicht auch mit euch da draußen ins Gespräch kommen. Dazu komme ich aber dann gleich nochmal. Heute heißt meine Folge Mein Angstmonster Toni. Und ich möchte beginnen, wie ich jede meiner Folgen beginne, mit einem Zitat. Es dauert, solange wie es dauert. Was genau das heißt, das erfahrt ihr heute in dieser Folge zum Thema Angst. Ja, denn meine Angst heißt Toni und Toni ist mein kleines Angstmonster. Es geht jetzt in diesem Podcast, also in dieser Folge um Angst und ich möchte euch jetzt schon mal darauf hinweisen, alles das, was ich erzähle, sind nur privat erlebte Dinge. Ich erzähle aus meinem Leben und Dinge, die mir geholfen haben bei meiner Angst und mit meiner Angst. Diese Folge ersetzt auf gar keinen Fall irgendeine Therapie. Ich bin keine Therapeutin und ich kann euch keine Tipps geben und keine Sachen an die Hand geben, wie ihr eure Angst besiegen könnt. Ich kann nur von mir reden und ich möchte auch gleichzeitig eine Triggerwarnung aussprechen. Ich werde über das Thema Tod sprechen und wenn ihr da etwas empfindlich seid, dann solltet ihr diese Folge vielleicht komplett überspringen. Aber keine Angst, ihr lernt mich trotzdem kennen oder ihr schaltet dann kurz ab, spult ein paar Minuten vor und geht dann ins Nächste, was ich dann spreche. Gut, wir beginnen auf jeden Fall erstmal damit zu gucken, was genau ist eigentlich Angst? Denn Angst kann ja einfach so viel sein und beinhaltet wahrscheinlich auch total viel. Ich bin auf eine große Seite gegangen, die sowas definiert. Ja, ich spreche von Wikipedia. Und wenn es das noch geben würde, würde ich wahrscheinlich jetzt den Brockhaus aus meinem Regal ziehen. Aber das Ganze gibt es ja zum Glück jetzt digital. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen in Form einer Besorgnis und unlustbetonten Erregung äußert. Auslöser können dabei erwartete oder unerwartete Bedrohungen, etwa der körperlicher Unversehrtheit, der Selbstachtung und des Selbstbildes sein. Krankhaft übersteigerte oder nicht rational begründbare Angst wird als Angststörung bezeichnet. Also sprich, im Grunde haben wir alle diese Angst und es darf auch jede Angst da sein. Und dann gibt es halt das, was ich unter anderem auch habe, eine Angststörung, Ängste vor etwas, das überhaupt nicht begründbar ist. Warum ich mich heute zu dieser Folge oder für dieses Thema entschieden habe, das ist tatsächlich sehr simpel begründet. Vor ein paar Wochen habe ich hier mit meinem Partner Sascha gesessen und es ging darum, dass er für sich nicht möchte, dass er irgendwann mal ein Trigger wird. Ein Trigger ist etwas, was eine bestimmte Reaktion in einem auslösen kann. Sprich, wenn es um die Angst geht, ein Trigger ist alles das, was eine Angst in einem Menschen auslösen kann. Das wird als Trigger bezeichnet. Und ich habe mit meinem Partner lange hier gesessen und versucht, ihm zu erklären, dass man als Angstpatient ganz oft überhaupt nicht weiß, was alles angstauslösend und triggernd sein kann. Und dass kein Mensch komplett davor geschützt ist, nicht selber mal irgendwas zu tun, was triggern könnte. Also klar weiß jeder Angstpatient irgendwie, was in einem Angst auslöst. Man hat ja Erfahrungswerte, aber auch bei mir passiert das noch, dass mir Sachen auf einmal Angst machen, von denen ich niemals geahnt hätte, dass es sowas auslöst in mir. Also selbst heute noch, ich bin schon ganz, ganz lange Angstpatientin, selbst heute noch gibt es Dinge, die mich dann selbst überraschen. Und es ging halt darum, wie kann der gerade erlebt, dass eine Angst hat, reagieren und was kann der tun und was kann ich als Patientin oder als Betroffene tun, damit der andere, der das gerade erlebt, mir irgendwie helfen kann. Das möchte ich versuchen, nachher so ein bisschen aufzudröseln, aber eigentlich möchte ich jetzt erstmal damit starten, wie meine Angst das erste Mal da war und wie die Diagnose gefunden wurde. Und ich kann euch sagen, das hat alles ganz schön gedauert. Eigentlich kenne ich dieses Gefühl der Angst mit Unwohlsein und Magenschmerzen, was da alles so zugehört, das kenne ich eigentlich schon ganz lange. Und da habe ich mir eigentlich nur selten Gedanken drüber gemacht, weil immer dann, wenn es passiert ist, habe ich gewusst, okay, dieses und jenes löst es aus und es verging dann auch wieder. Aber die Jahre über wurde es immer schlimmer und ich hatte zu Anfang überhaupt gar kein Wort dafür, was eigentlich mit mir los ist. Ich habe geschwitzt, ich habe gezittert, ich hatte Luftnot, mir wurde schwindelig und schwarz vor Augen und ich wusste einfach nicht, was das ist. Ich konnte es aber immer wieder zur Seite schieben, weil diese Phase kam mal, dann ging es wieder weg und war dann ganz lange Zeit weg. Und dann kam es irgendwann wieder, nur mal kurz und war dann wieder für lange Zeit verschwunden, sodass ich mir am Anfang meines Lebens, ich glaube das erste Mal so richtig hatte ich das mit 8 oder 9 Jahren, aber ich konnte das immer wieder ganz gut wegstecken. Und dann gab es einen Auslöser, der richtig schlimm war. Ich möchte hier jetzt kurz eine Triggerwarnung aussprechen, denn es geht allgemein um Tod. Meine Mama ist 2016 verstorben, Ende 2016 im Dezember. Und das war schon richtig, richtig schlimm für mich. Und von Anfang an hatte ich so ein ganz beklemmendes Gefühl. Und ich habe sowieso Angst vor diesem Thema Tod. Das macht mir jetzt auch beim Reden so ein bisschen, ja, so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Ja, und ganz schlimm und so meine erste richtig, richtig große Panikattacke, ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn ich noch nicht wusste, dass es eine war, hatte ich, als ich am offenen Sarg von meiner Mama Abschied nehmen wollte, sollte, musste. Ja, meine Schwester hat mich da so ein bisschen reingedrängt in die Situation, um einfach, dass ich begreife, meine Mama schläft nicht nur, sondern meine Mama liegt da wirklich in einem Sarg verstorben. Und das machte meine erste große Panikattacke. Ich habe Luftnot bekommen, ich fing an zu schwitzen, ich hatte Herzrasen, ich hatte einen ganz metallischen Geschmack im Mund, das war richtig unangenehm. Mir war ganz wackelig auf die Beine und direkt danach oder noch in diesem Zustand bin ich direkt zu meinem Hausarzt, weil ich dachte, mit mir stimmt körperlich irgendwas nicht. Das fühlte sich an, als würde ich gleich einfach tot umfallen und nie wieder aufwachen. Und ich war dann bei meinem Hausarzt, der hat auch meinen Blutdruck gemessen und hat mich auch in der Situation richtig ernst genommen. Und der sagt, es ist was, also ich habe jetzt gerade eine Belastungsstörung, ich verkrafte gerade den Tod meiner Mama nicht richtig. Und er hat mir was für den Kreislauf gegeben, er hat mir verordnet, dass ich ein bisschen Ruhe die nächsten Tage bekomme und ich sollte meinen Blutdruck einfach weiter im Auge behalten, denn Blutdruckmedikamente nahm ich sowieso schon und so hat er mich dann einfach erstmal wieder nach Hause geschickt. Also ich hatte jetzt gerade irgendwie sowas wie eine, ja, Belastungsstörung. In den nächsten Wochen und Monaten gingen diese Beschwerden allerdings nicht weg, sondern immer wieder hatte ich diese Symptome. Ich bin damit aufgewacht. Ich mitten in der Nacht, ich habe so Sachen gemacht, wie ganz normale Sachen, die ich immer mache, Chorproben mitgenommen, Das hat das ausgelöst. Ich war einkaufen, es hat das ausgelöst. Also in ganz vielen Situationen bekam ich auf einmal diese Attacken. Und ich wusste einfach nicht, was ist denn das? Ist das wirklich jetzt mein Kreislauf? Habe ich jetzt irgendwas am Herzen? Und es muss März, April gewesen sein. Da bin ich mit diesen Beschwerden nochmal zu meinem Hausarzt. Mein Hausarzt ist ein richtig toller, toller Hausarzt. Also der ist so richtig der. Der ist immer greifbar, wenn was ist. Der nimmt einen ernst und holt einen ab. Und ich weiß, das ist nicht immer so, aber das wünsche ich jedem, dass man, wenn man sowas hat, auch wirklich einen Arzt hat, der einen da ernst nimmt. Und der hörte sich das an und sagte von vornherein: Ja, Frau Schröder, ich glaube, das kann eine Angststörung sein, aber bevor ich Sie jetzt hier als psychische Patientin abstempel, möchte ich gerne auf Nummer sicher gehen, dass wirklich nichts Körperliches vorliegt. Und ich muss sagen, ich bin ihm für heute dankbar dafür, dass er das erst alles mit mir durchgeackert hat. Weil hätte man mir sofort gesagt, ach, so eine Angststörung macht dir keinen Kopf, hätte ich mir trotzdem weiter Kopf gemacht, weil mir immer im Hinterkopf geblieben wäre. Die Sachen könnten ja trotzdem noch da sein. Sie sind ja nicht ausgeschlossen. Deswegen hat mein Hausarzt mich dann mit einer Handvoll Überweisungen nach Hause entlassen. Mit einer Überweisung für den Kardiologen, mit einer Überweisung für den Venenfacharzt, mit einer Überweisung zum Lungenfacharzt. Noch eben und mit einer Überweisung zur Neurologin. Genau, ich bin dann mit 4 Überweisungen rausgestiefelt und dann wurde erstmal abgeklappert. Ich war beim Kardiologen, der machte ein Langzeit-EKG und eine Langzeitblutdruckmessung. Dann ging ich zum Lungenfacharzt, weil ich auch Asthma-Patientin bin, der hat eine ganz normale Lungenfunktion gemacht, hat vorgeschlagen, dass wir einmal im Schlaflabor gucken, wie meine Schlafqualität ist. Ich bin zur Neurologin einfach, um meine Nerven zu stabilisieren. Mein Hausarzt wollte, dass ich trotzdem medikamentös schon irgendwas bekomme, dass diese Angst, die mich egal bei was immer begleitet hat, weil egal was es ist, also wäre was Körperliches gewesen, wäre es trotzdem gut gewesen, was gegen Angst im Petto zu haben. Deswegen war ich dann auch bei der Neurologin und das wurde abgeklärt. Und beim Venenfacharzt weiß ich gar nicht mehr so genau, warum er das mich dahin geschickt hat, aber er wollte dann wissen, ob die Durchblutung richtig ist. Ich glaube, sowas war das. Ja, kurzum, es kam raus beim Kardiologen nichts Bedenkliches. Alles war relativ normal noch eingestellt. Mein Blutdruck war okay. Das EKG hat zwischendurch Extrasystolen gezeigt, aber Extrasystolen, also eine Zusatzerregung am Herz, aber das haben 80% der Menschen. Das ist nichts Besorgniserregendes. Die Neurologin hat mir was gegen Angst verschrieben, einfach damit ich insgesamt ruhiger werde, auch wenn es vielleicht mal doch der Blutdruck sein könnte. Der Venenfacharzt hat nichts festgestellt und beim Lungenfacharzt kam raus, ich war dann im Schlaflabor, dass ich zumindest eine Schlafapnoe habe. Also rein körperlich hatte ich da auf jeden Fall einen Befund und seitdem habe ich auch ein Schlafgerät und an dieser Stelle möchte ich dafür appellieren, wenn ihr merkt, ihr schlaft nicht gut, ihr schnarcht oder seid morgens immer unausgeglichen und den ganzen Tag über müde, lasst das nachgucken, weil Schlafapnoe kann man total leicht therapieren und es macht einfach so viel, wenn man einfach gut schlafen kann. Also ich habe jetzt seitdem, das ist jetzt 8 Jahre her, nee, 7 Jahre her, seitdem habe ich eine CPAP-Maske, das heißt, es wird Druck auf dein Gesicht gegeben und diesen Druck atmest du dann ein. Das macht hinten deine Luftwege weiter und du schnarchst nicht mehr und hast keinen Atemaussetzer mehr in der Nacht. Das nur nebenbei. Eigentlich soll es ja darum gerade gar nicht gehen, sondern es soll ja um meine Angst gehen. Aber das ist schon mal auf jeden Fall etwas, was ich sage, lass das kontrollieren, weil auch sowas kann Ängste machen, wenn man nicht gut geschlafen ist und hat und jeden Tag einfach müde ist, kann das auch eine Angsterkrankung verstärken. All dieses, was mein Hausarzt nämlich abgeklappert hat, kann, wenn es einfach nur eine psychische Angst ist, kann das die Beschwerden einer Angsterkrankung zusätzlich befeuern. Deswegen war meinem Hausarzt wichtig, das alles abzuklappern. Zu guter Letzt kam halt raus, ja, Frau Schröder, Sie haben da eine generalisierte Angststörung mit Panikattacken. Am besten ist, Sie suchen sich mal einen Psychotherapeuten, am besten einen Verhaltenstherapeuten. Ja. Und ihr wisst alle, es ist schwierig. Also es ist jetzt noch viel schwieriger, einen Psychotherapeuten oder eine Psychotherapeutin zu finden. Das war damals vor 7 Jahren aber auch schon richtig schwierig. Und es hat auch wirklich gedauert. Ich hatte dann so ein erstes Kennenlerngespräch bei einem Psychotherapeuten, der gefiel mir auf Anhieb sehr gut. Und wir haben uns auch relativ gut verstanden. Das war so ein 30 Minuten Kennenlernen- und Einschätzgespräch. Und er sagte, ja, auf jeden Fall brauchen Sie eine Verhaltenstherapie mit dieser Grunderkrankung. Und ich habe nur gerade keine Therapieplätze frei. Ich kann Sie aber auf eine Warteliste schreiben. Und mir gefiel das relativ gut da und ich dachte, ja gut, dann musst du halt jetzt warten. Und ich habe etwa, das war im Sommer, ich habe etwa ein halbes Jahr, glaube ich, gewartet. Das war Anfang 2018, es muss so März gewesen sein, ich hatte gerade eine Zahn-OP hinter mir. Da rief dann der Therapeut und sagte, ja, Frau Schröder, wenn Sie Lust haben, ich hätte jetzt Kapazität, ich könnte Ihnen einen Ersttermin anbieten. Und das habe ich dann auch gemacht und bin dann tatsächlich auch zu ihm hin und ja, dachte eigentlich, ich gehe da zweimal hin oder dreimal, der sagt mir dann, was zu tun ist und dann ist alles weg. Und ich in dem ersten Gespräch, weiß ich noch, habe ich halt erklärt, wie es mir geht. Ich musste was ausfüllen, ich musste einschätzen, ich musste sagen, wie es mir dann geht und was ich dann tue. Und am Ende des ersten Gespräches habe ich ihn gefragt, wie lange dauert das denn, bis das weggeht, diese Angsterkrankung? Und dann sagte er zu mir, ich weiß es noch, wie als wäre es gestern gewesen, ja, Frau Schröder, also weggehen tut das nicht mehr. Damit müssen Sie jetzt leben. Am besten ist, Sie setzen sich mit Ihrer Angst sehr bewusst auseinander und geben Ihrer Angst einen Namen. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange dauert das, bis ich damit zurechtkomme? Ja, Frau Schröder, es dauert so lange, wie es dauert. Daher also mein Zitat, mein Anfangszitat, das kommt von meinem geschätzten Psychotherapeuten. Es dauert so lange, wie es dauert und es dauert immer noch an. Ja, also jetzt ging es halt darum, ich musste meine Angst annehmen und ich musste meine Angst, ja, ich musste irgendeinen Umgang mit ihr finden und dann gab es irgendwann mal in einer der nächsten Therapiestunden den Rat, reden Sie mit Ihrer Angst. Sagen Sie ihr, Sie nehmen sie wahr, sagen Sie ihr, Sie lassen Sie jetzt auch zu. Und ich dachte ja, okay, wenn ich mit meiner Angst reden muss, dann möchte ich der einen Namen geben, weil ich unterhalte mich halt lieber mit Leuten und Sachen und Tieren, die einen Namen haben. Und so wurde mein kleines Angstmonster, also ich nenne es kleines Angstmonster, aber eigentlich ist es eher wie ein kleiner Hund. Und mein Angsthund, mein Angstmonster heißt jetzt Toni. Und ja, ich habe irgendwann gelernt, mit Toni umzugehen wie mit einem kleinen Hundewelpen. Ich kann dir meine Angst, die konnte ich mir so ein bisschen erziehen. Das hat gedauert, das hat richtig lange gedauert. Und ich glaube, das dauert auch immer noch an. Ich glaube, so eine Erziehung von so einem Hund ist wahrscheinlich auch nicht weg. Wir haben selber einen Hund, unseren kleinen Oscar, der liegt hier gerade an meinen Füßen. Ich nehme den Podcast gerade im Liegen auf dem Sofa auf, aus Gründen. Und so eine Erziehung geht halt nie weg. Und ich habe mir halt Toni genommen und mit Toni dann eine Vereinbarung getroffen. Ich habe gesagt, Toni, du darfst da sein, aber du kannst dann bitte auch wieder gehen. Und wenn ich sage Platz, dann hast du bitte auch Platz zu machen. Sage ich Sitz, musst du bitte Sitz machen. Und so begleitet mich Toni jetzt. Toni ist wie mein kleiner Hund, der immer hinter mir herläuft und immer irgendwie auch da ist. Also die Angst sitzt mir schon sehr präsent immer mal wieder im Nacken oder neben mir. Aber ich weiß, ich kann sie klein halten. Und ich weiß, wenn Toni dann kommt, ist es wichtig, dass ich ihn zulasse und das alles mit mir geschehen lasse. Weil wenn ich gegen Toni ankämpfe, dann wird er nur umso hartnäckiger. Also je mehr Angst ich vor meiner Angst habe, desto mehr befeuert es meine Angst. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Also wenn ich mich gütlich und wenn ich mich gütig mit meiner Angst zeige und mit ihr verständnisvoll umgehe, wie mit so einem kleinen Welpen halt, dann ist Toni sanfter zu mir. Dann ist er genauso gütig zu mir, wie ich zu ihm. Und das hat mir geholfen, in den letzten Jahren mit Toni einen Umgang zu finden. Und ja, es hört sich dumm an, aber es ist, mein Therapeut hatte recht, das geht nicht wieder weg. Und das ist jetzt so ein bisschen wie Brille tragen oder meine CPAP-Maske. Ich muss es in mein Leben integrieren. Und als mir das jetzt soweit gelungen ist, meine Angst ist nicht weg, um Gottes Willen. Ich habe immer noch ganz viele Ängste. Ich habe Angst davor, allein zu sein. Ich habe Angst vor fremden Menschen. Ich habe Angst vor neuen Orten. Also das nennt man, also das wusste ich nicht, das ist die sogenannte Platzangst. Das hat nichts mit engen Räumen zu tun, sondern mit der Angst davor, zu fremden Orten zu fahren. Aber ich habe auch Angst vor geschlossenen, engen Räumen. Ich habe Angst vor Spinnen. Und ja, und ich habe Angst vor meiner Angst. Und ich habe vor allem immer Angst gehabt, dass man meine Angst sieht. Und so musste ich jetzt halt dahergehen und gucken, was kann ich machen, um Toni so für mich ein bisschen abzumildern. Wie kann ich Toni denn annehmen und mit ihm umgehen? Und klar haben mir Skills, sogenannte Skills geholfen. Das sind Sachen, die man macht, wenn man merkt, dass man nervös und ängstlich wird. Da gibt es diese ganzen Sachen, die man mit den Fingern machen kann. Diese Plopper-Dinge, die aussehen wie so Noppenfolie. Oder man steckt sich irgendwas in den Mund zum Lutschen. Also man muss versuchen, Gegenreize zur Angst zu bilden, um sich abzulenken. Das gelingt mir immer ganz gut, wenn die Angst doch in den Kinderschuhen sozusagen steckt. Also ich merke, also bei mir merke ich das, wie meine Angst, also die fängt bei mir an den Füßen, an den Zehen an und krabbelt dann wie so ein kleiner Ameisenhaufen. So, Ameisenhaufen, ja, wie die Ameisen aus einem Ameisenhaufen wohl eher kriechende Ameisenhaufen. Das hört sich ja lustig an. Na, also wie so Ameisen krabbelt das dann über meine Füße, hoch über meine Beine bis hoch in den Kopf. Und wenn die Angst am Kopf angelangt ist, dann kann ich gegen eine Panikattacke nichts mehr tun. Aber wenn ich merke, dass sie gerade so am Hochkriechen ist, dann kann ich sowas machen wie Atemübungen. Ich singe total gerne, sobald ich Angst bekomme, sobald ich merke, jetzt bin ich ängstlich, singe oder summe oder pfeife ich. Das hilft mir zum Beispiel beim Einkaufen, wenn es mir da zu wuselig wird. Ich lutsche gerne scharfe Bonbons, die reißen mich da auch so ein bisschen raus. Und was auch hilft, ist riechen. Also wenn ich Lavendel rieche, dann zieht mich das auch raus. Und Orangenduft, der zieht mich da auch dann wieder raus. Ja, und wenn die Panik da ist, dann kann ich da nichts gegen machen. Dann kann ich sie nur aushalten und zulassen und warten, bis sie wieder abflaut, weil ich weiß, also mittlerweile weiß ich, die Angst bleibt nicht. Sie kommt, hat dann irgendwann eine Angstspitze und geht dann wieder. Und das war immer ganz wichtig zu wissen. Liebe Claudia, du hast jetzt Angst, aber sie vergeht auch wieder. Was mir total geholfen hat, das, oh ja, weiß ich nicht, das musste ich lernen, muss ich ganz ehrlich sagen, mit meinen Mitmenschen zu reden. Ich hatte immer ganz doll Angst, ja, was ist denn, wenn die sehen, dass ich schwitze? Was ist denn, wenn die sehen, dass ich zitter? Und mein Therapeut sagte dann ganz stumpf, ja, dann sagen sie denen das doch, hallo, ich habe gerade eine Angststörung oder eine Panikattacke, und das darf so sein. Also ihm war das wichtig, dass ich die Menschen in meine Panik integriere und die da darüber informiere, dass das Panik ist und dass die nichts anderes von mir denken, weil ich hatte immer Angst, okay, ich bin ein sehr übergewichtiger Mensch, ich schwitze, oh, die denken, oh, die fette Sau schwitzt. Dabei habe ich nicht geschwitzt, weil ich fett bin, sondern ich habe geschwitzt, weil ich Angst hatte. Das hat ein bisschen gedauert, also ich konnte da nicht sofort offen drüber reden. Und ich habe aber festgestellt, je offen ich mit den Leuten da umgegangen bin, desto einfacher fiel es mir dann, die Angst auch zuzulassen und desto weniger Angst hatte ich dann tatsächlich. Sprich, alle meine Menschen, die mit mir umgehen tagtäglich und die in meinem Freundeskreis sind, die habe ich dann alle nach und nach informiert. Und ich bin da auch nicht hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich habe eine Angsterkrankung, sondern ich habe das dann schon gesagt, ja, hallo, ich habe gerade ein bisschen Angst und es kann sein, dass ich gleich anfange zu schwitzen. Das hat aber diesen und jenen Grund. Und ich weiß noch, ich wollte das, also ich singe in einem Chor, in einem sehr großen Chor, da habe ich das dann meiner Chorleitung gesagt, das war mir wichtig, dass sie das weiß, weil ich halt in der ersten Reihe in diesem Chorsaal sitze und man mich dann auch sofort sieht, dass ich schwitze und ich habe das meiner Sitznachbarin gesagt und mehr wollte ich das eigentlich nicht sagen, aber dann gab es eine Probe an einem Samstag und wir haben so Übungen gemacht, dass man so die Lippen zusammenpresst und dann macht. Und das spritzt natürlich, da kommt Spucke raus, wenn man das macht. Und ich merkte, während wir diese Gesangsübung gemacht haben, dass eine Panikattacke kommt. Und ich hatte für die Fälle, wenn ich dann schwitze, dass ich mir entweder ein Haarband in die Haare gedroschen habe oder mir eine Mütze aufgesetzt habe. Und als ich dann merkte, das kommt, habe ich in meinem Rucksack gewühlt und eine Mütze aufgesetzt. Aber genau just in dem Moment, als wir diese Übung gemacht haben. Und dann kriegte ich von hinten so einen Antipper. Oh, Claudia, ich wollte dich nicht anspucken, das tut mir leid. Und dann habe ich nur gesagt, ja, alles gut, es liegt nicht an dir, aber das erzähle ich dir dann gleich. Und dann habe ich sie mir in der Pause genommen und habe ihr erklärt, warum ich schwitze. Und das lockert halt ganz viel auf. Und ich glaube, Kommunikation, auch wenn man davor Angst hat, so wie ich, vor fremden Menschen und mit Menschen reden, hilft es trotzdem zu sagen, hallo, ich habe gerade Angst. Das ist wirklich, wirklich wichtig. So, da bin ich jetzt auch schon wieder bei unserem Start gelandet. Und zwar die Situation mit meinem Mann, dass wir darüber geredet haben, wie kann man denn als Mitmensch verhindern, dass jemand dann irgendwie vor was Angst kriegt, was ich gesagt, getan oder sonstiges gemacht habe. Und ich muss sagen, das kann man nicht verhindern. Also jeder von uns kann einen anderen Menschen dazu bringen, dass was hochkommt, was Angst macht. Das kann man nicht verhindern. Und deswegen ist es halt total wichtig, dass wir als Patienten drüber reden, was gerade los ist. Und auch, was wir brauchen, also es ist auch ganz wichtig zu sagen, ich habe gerade Angst und du könntest gerade dieses, jenes, solches tun. Also bei mir muss man nichts tun, für mich muss man einfach nur, also es muss jemand anwesend sein. Ich darf mich nicht alleine fühlen in dieser Situation und ich muss einfach wissen, da ist jemand, falls es mir doch irgendwie schlechter geht. Aber man kann auch als Außenstehender was tun, wenn ihr seht, jemand hat gerade irgendwas oder scheint gerade irgendwas, scheint gerade irgendwas im Gang zu sein, dann kann man ganz offen und auch sehr, also auch sehr, bitte sehr ruhig fragen, du sag mal, was ist denn los? Geht's dir gerade nicht gut? Und auch gleichzeitig vielleicht fragen, was brauchst du denn? Kann ich dir gerade helfen? Und ich glaube, ich kann dafür ganz viele Angstpatienten sprechen. Die sind einem da wirklich dankbar. Und ganz oft hilft es einfach, als Außenstehender einfach dabei zu bleiben. Das muss man halt dann gerade in der Situation gucken. Also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn man mich in der Situation anpackt, aber anderen kann es vielleicht helfen, dass man denen einfach die Hand hält und einfach nur still da ist oder mit denen redet oder sowas. Also mich muss man nicht voll quatschen. Mir reicht es wirklich, da sitzt jemand neben mir, bei mir. Und ich weiß, er ist einfach präsent, derjenige, der mir gerade hilft. Ja, ich würde euch gerne jetzt mit an die Hand geben, solltet ihr solche Beschwerden an euch feststellen, dass ihr sowas regelmäßig habt, dann lasst es abklären. Lasst es körperlich abklären, auch wenn vielleicht schon klar für alle Beteiligten ist, das ist eher was Psychisches. Nichtsdestotrotz finde ich es total richtig und wichtig, dass man die körperlichen Beschwerden auch körperlich abklärt. Das fand ich total großartig von meinem Hausarzt. Eigentlich war klar, das hat was mit Psyche und Angst zu tun und trotzdem wollte er wissen, ob es nicht doch was Körperliches ist. Und dafür bin ich ihm bis heute sehr, sehr dankbar, dass er das gemacht hat. Und das würde ich euch raten, seid da ein bisschen hartnäckig. Sagt, ihr möchtet das trotzdem für euch wissen, weil es beruhigt ja auch, wenn man dann weiß, dass es nichts Körperliches ist. Und ich muss euch sagen, Angst haben bedeutet nicht, dass man bekloppt ist. Also man ist da nicht gleich durchgeknallt oder irre oder sowas. Und auch wenn es keine begründeten Ängste sind, ist man nicht gleich Gaga. Das ist eine Erkrankung. Es ist so eine Angststörung hat eine Diagnose, man kann da richtige Diagnosen stellen und diese Diagnosen haben alle ICD-Codes. Also es gibt für jede Angsterkrankung Angst gegen Spinnen, Angst gegen enge Räume, Angst gegen, keine Ahnung, es gibt auch soziale Ängste, es gibt für alles einen ICD-Code und es bedeutet nicht, dass man verrückt ist. Und was ist schon verrückt, ne? Also von daher, ja, ich wünsche euch, wenn ihr eine Angsterkrankung habt oder mit sowas zu kämpfen habt, dass ihr vielleicht die Angsterkrankung oder eure Angst nicht bekämpft, sondern mit ihr eine Einheit bilden könnt, dass ihr zu einer einmaligen Einheit werdet und ihr vielleicht durch die Angst auch Stärke entwickeln könnt. Also ich glaube, ich habe durch die Angst nicht nur ganz viel Negatives erlernt und gelernt und gespürt, sondern ich habe durch meine Angst auch ganz viel positive Seiten an mir erkennen können, dass ich Dinge aushalten kann, dass ich Dinge annehmen kann, dass ich geduldig mit mir sein darf und muss. Also die Angst hat mir nicht nur negative Dinge gebracht, sondern ich kann auch ganz viel positive Sachen da heute rausziehen. Das hat gedauert, das brauchte Zeit und das braucht wahrscheinlich auch weiterhin Zeit. Aber eine Angsterkrankung muss jetzt nicht bedeuten, dass nichts mehr geht. Man muss sich arrangieren, man muss gucken, wie man damit umgeht, aber man findet einen Weg. Ich möchte euch noch auf den Weg geben, wenn ihr mit mir über sowas reden möchtet, über eine Angsterkrankung oder andere Dinge, wo ihr denkt, boah, das ist einmalig oder das ist schwierig, das möchte ich Menschen mitteilen. Also wenn ihr Waffelabenteuer erlebt, ihr dürft Waffelabenteuer gerne interpretieren und auslegen, wie ihr möchtet, dann schreibt mich gerne an. Ihr könnt auf meine Webseite gehen und über das Kontaktformular. Ihr könnt mich aber auch auf Instagram anschreiben unter Waffelabenteuer. Und dann lade ich euch gerne in meinen Podcast ein und wir können gerne miteinander über eure Waffelabenteuer reden. In diesem Sinne, haltet immer die Ohren steif, gebt niemals auf, lasst euch niemals unterkriegen und wenn man schon einen an der Waffel hat, dann mit Sahne und Kirschen. Macht's gut, bis ganz bald, eure Claudia.